Heute bei Gesund in Sport Deutschland.
Natürlich ist die Botschaft nicht, macht keinen Sport mehr und lasst im Sommer einfach das Trikot und die Sportschuhe zu Hause, sondern es gibt Möglichkeiten, mit diesen Risiken umzugehen. Wir müssen uns einfach dessen bewusst sein und die Möglichkeiten kennen, wie wir trotz Hitze eben weiter trainieren können.
Gesund in Sport Deutschland, der Podcast für Bewegung, Sport und Gesundheit vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle. Ganz egal, ob euch die Couch lieber ist als der Sportplatz oder ob ihr von der Turnhalle nicht genug bekommt. Denn unser Thema geht jeden etwas an. Gesundheit. Es begrüßt euch Daniel R. Schmidt.
Die Durchschnittstemperaturen steigen, Extremwetterphänomene nehmen zu, Wasserknappheiten und ausgetrocknete Böden machen der Natur zu schaffen und extreme Temperaturen dem Menschen gleichermaßen. Im Jahr 2024 spüren wir den menschgemachten Klimawandel bereits und weil immer mehr Treibhausgase in die Luft geblasen werden, nimmt die Erwärmung des Planeten weiter zu. Keine guten Aussichten, auch der Sport muss sich immer mehr mit dem Themenkomplex Klimawandel auseinandersetzen. Aber was bedeutet der Klimawandel konkret für das Sporttreiben, für Bewegung, für körperliche Aktivität? Das wollen wir klären in dieser Episode von Gesund in Sport Deutschland, zu der ich euch ganz herzlich begrüßen möchte. Ein Mann, der uns aufklären kann, ist Forscher an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Er hält die Professur für Sozialepidemiologie und widmet sich intensiv dem Forschungsfeld Sport, Klimawandel und Gesundheit. Zudem gehört er Sportainable an, einem Think Tank für nachhaltigen Sport. Herzlich willkommen und hallo, Professor Sven Schneider. Hi Sven, grüß dich.
Hallo Daniel, grüß dich.
Sven, der Klimawandel ist wissenschaftlicher Fakt. Auf was müssen wir uns jetzt völlig egal, ob Spitzen- oder BreitensportlerInnen einstellen, die draußen Sport treiben werden in der Zukunft? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf Outdoor-SportlerInnen?
Ja, es gibt im Grunde drei direkte Wirkungen, an die wir zunächst zuallererst denken, wenn es um das Thema Klimawandel geht. Das ist zum einen die Hitze, zum anderen sind es Extremwetterereignisse wie Blitz, Gewitter, Überflutungen, Hochwasser. Und der dritte Punkt ist die UV-Exposition, die UV-Strahlung, die durch den Klimawandel ebenfalls zunehmen wird. Und dann gibt es indirekte Wirkungen, an die wir erstmal gar nicht so denken, aber die im Sport hochrelevant sind. Denken wir zum Beispiel an die Schadstoffe in der Luft. Wir werden durch den Klimawandel mehr Ozon, mehr Feinstaub in der Luft haben, aber auch mehr Pollen. Eine weitere indirekte Wirkung sind Infektionsrisiken, die uns im Sport begegnen. Und der letzte Punkt ist mindestens ebenso wichtig. Auch die Psyche des Sportlers, nicht nur des Leistungssportlers, auch des Breitensportlers wird durch den Klimawandel belastet.
Also wir sehen schon, da sind ganz viele Faktoren, an die man im ersten Moment auch gar nicht so denkt. Jetzt haben wir ganz kurz mal den Blick auf OutdoorsportlerInnen geworfen. Wo es Outdoor-Sport gibt, gibt es bekanntlich auch Indoor-Sport. Trifft die der Klimawandel auch? Welche Auswirkungen könnten da kommen?
Ja, auf zweierlei Art und Weise. Zum einen haben ganz viele Indoor-Sportarten, an die wir zunächst mal so denken, auch ganz große Bereiche, die sie draußen organisieren und laufen lassen. Wie zum Beispiel die Turner, die haben ihre Volksläufe, die haben ihre Jahnwettkämpfe, die haben die Faustball-Ligen. Denken wir an die Handballer, die Volleyballer, die ebenfalls natürlich auch Beachhandball, Beachvolleyball, Beachsoccer spielen. Und der zweite Bereich ist natürlich der klassische Indoor-Sport, der Kampfsport, die Judoka, die Ringer, die Turner, die ihre Wettkämpfe in teilweise völlig überhitzten Hallen durchführen müssen. Wir wissen um den dramatischen Zustand unserer Sportinfrastruktur natürlich alle.
Jetzt wollen wir ein bisschen Deep Dive machen, wollen wir ein bisschen näher gucken, welche Sportarten könnten da besonders von klimabedingten Gesundheitsrisiken betroffen sein und warum vielleicht auch? Du hast ja schon einen kleinen Sneak Peek eben gegeben.
Genau, also wenn wir über Outdoor-Sport sprechen, dann ist das der internationale Fachbegriff. Im Deutschen reden wir oft auch von Sport im Freien und meinen natürlich im Grunde drei Gruppen. Zum einen die klassischen Mannschaftssportarten wie Fußball, Tennis, Hockey, aber auch Individualsportarten wie die Leichtathleten, die Reiter, natürlich Tennis auch hier mitzusehen. Darüber hinaus haben wir die Wassersportarten, die Kanuten, die Schwimmer, die Ruderer. Und der dritte Bereich, der ist vom Klimawandel natürlich genauso betroffen, nämlich der klassische Wintersport, der Bergsport, die mit Murenlagen oder Gletscherspalten oder höheren Lawinenrisiken zu kämpfen haben.
Wenn wir gleich auf den letzteren Bereich noch mal kurz etwas tiefer gucken, dann müssen wir ja fast schon befürchten, dass es diesen Sportbereich in Zukunft vielleicht gar nicht mehr geben könnte, wenn die Erde sich weiter so erwärmt, wird der natürliche Schnee zumindest ja in den bekannten Regionen ausbleiben.
Ja, also die Erderwärmung zeigt sich zuallererst in den Gebirgslagen. Deswegen kämpfen die Wintersportler, die alpinen Skifahrer und die Bergsportler schon sehr, sehr lange mit den Phänomenen und den Problemen. Und es ist zu befürchten, und wir müssen alles tun, dass wir das vermeiden, dass das Skifahren irgendwann ein Elitensport wird und wir nur noch irgendwie Heliskiing machen, was dann natürlich den Klimawandel nochmal weiter vorantreibt. Also da haben wir nochmal eine ganz spezifische Situation, die nicht nur den Skisport, sondern auch den gesamten Bergsport, also auch das Klettern beispielsweise, das Bergsteigen, das Bergwandern betrifft.
Ich nehme jetzt schon mal mit, also wir identifizieren gewisse Felder, die uns einfach im Sport Schwierigkeiten machen werden. Eines ist Temperatur, das andere ist mit Sicherheit auch die Veränderung der Sporträume, die natürlich ja gewisse Voraussetzungen mitbringen müssen. Ein Skigebiet lebt eben vom Schnee. Du hast es eben gesagt, der Wassersport lebt von ökologisch gesunden Gewässern. Wie können wir jetzt uns an diese Auswirkungen anpassen? Also wir wissen, es wird sich etwas verändern. Was können wir tun? Vielleicht können wir das ein bisschen clustern, allgemeiner Natur, aber auch jeder einzelne Breitensportler oder Individualsportler oder TeamsportlerIn. Was können wir tun?
Ja, wir unterscheiden in der Klimaforschung im Grunde zwei Begriffe. Einmal den Klimaschutz und dann die Klimaanpassung. Klimaschutz bedeutet, dass wir die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre reduzieren, indem wir uns klimabewusst verhalten, wissen wir alle. Jetzt läuft der Klimawandel aber natürlich schon und wir wollen natürlich weiter alle unseren Sport betreiben und sollen das auch und müssen das auch unbedingt. Und deswegen ist der zweite Begriff, der hier wichtig ist, eben die Klimaanpassung. Also wie können wir unter den gegebenen Umständen, unter den gegebenen Entwicklungen trotzdem weiterhin draußen Sport betreiben? Und das ist der Begriff der Klimaanpassung. Und wie du bereits richtig sagtest, da gibt es zwei Hebel. Wir unterscheiden in der Wissenschaft einmal die Verhaltens- und dann die Verhältnisprävention. Verhaltensprävention heißt, was kann denn jeder Einzelne draußen auf dem Platz, im Training, im Wettkampf tun, um sich zu schützen? Und das Zweite ist die Verhältnisprävention, also können Verbände, Organisatoren, Vereine Strukturen verändern, um die Athleten zu entlasten.
Beim Klimawandel entnehme ich ja daraus, kommt es auf die gesamte Gesellschaft an, auf jeden Einzelnen von uns. Wenn wir jetzt das Individuum betrachten als Sporttreibender, können wir, und wenn ja, was können wir tun, um klimagesund Sport zu treiben?
Ja, wir hatten ja bereits die mannigfaltigen Risiken besprochen und jetzt könnten wir zu jedem einzelnen Aspekt, nehmen wir die Zecken, nehmen wir die Stechmücken, nehmen wir die UV-Strahlung, überlegen, was kann jeder einzelne Athlet tun. Und das mache ich gerne an dem meines Erachtens allerwichtigsten Aspekt, nämlich an dem Hitzerisiko. Also was kann der Athlet tun, wenn er einen Wettkampf antreten muss bei 35, 38, vielleicht irgendwann demnächst regelmäßig eben über 40 Grad an einem Wochenende, wo ich eben tatsächlich meinen Körper hier exponieren muss. Und da gibt es drei Aspekte. Man spricht hier von Pre-, Per- und Post-Cooling. Also kann ich mich bereits vor dem Antreten beim Volkslauf, vor dem Mannschaftsspiel am Wochenende vorher kühlen, herunterkühlen. Das passiert bei den Profis beispielsweise. Mittlerweile haben wir auch bei der Tour de France gesehen, über Kühlwesten, also Coolpacks, die in Westen eingearbeitet sind, um den Körper vorher herunterzukühlen. Man sollte natürlich ausreichend trinken, man sagt mindestens einen halben Liter vor dem Wettkampf und sich entsprechend kleiden. Das zweite ist dann eben das Per-Cooling, also während des Wettkampfs ausreichend trinken. Man muss dazu einfach wissen, der Körper verliert bis zu 3 Liter Schweiß pro Stunde bei einem Lauf oder bei einem Wettkampf und kann aber insgesamt maximal 1 Liter wieder auffüllen. Das heißt, zwangsläufig bei Belastungen kommen wir um eine Dehydrierung, also eine Entwässerung, gar nicht herum und müssen versuchen, das möglichst im Vorfeld schon abzupuffern. Und der dritte Aspekt ist das Postcooling, die klassische Eistonne, die man ja auch immer wieder hört bei den Profisportlern. Also sehr schnell nach dem Wettkampf dann raus aus der Hitze, kalt duschen, vielleicht mit Armgüssen arbeiten, wenn ich nicht duschen kann, mit Sprühflaschen arbeiten und vor allem die Flüssigkeit, den Flüssigkeitsverlust zu 150%, das ist so die Faustregel, wieder auffüllen. Habe ich also 1 Liter verloren, 1,5 Liter nach und nach moderat wieder auffüllen.
Vielen Dank für diese Tipps schon mal, das ist schon mal sehr nützlich. Jetzt tut sich bei mir innerlich ein Spannungsfeld auf, wenn ich mir vorstelle, okay, es wird immer wärmer, ich muss mit Cooling-Methoden arbeiten, ich muss viel trinken, habe ich auf der anderen Seite das Problem der UV-Strahlung. Das sorgt ja eher dafür, dass ich mich wahrscheinlich eher ein bisschen dicker einpacken muss im Gegenzug. Was können wir da tun?
Ja, die UV-Strahlung und die UV-Belastung ist nochmal ein ganz anderer Risikofaktor, der unabhängig von der Hitze zu sehen ist und der übrigens auch bereits im Frühjahr hochrelevant ist. Gerade im Frühjahr, wenn es noch keine belaubten Bäume gibt, wenn die Haut noch nicht auf die Sonnenstrahlung vorbereitet ist, wenn sich also, wie die Dermatologen sagen, noch keine Lichtschwiele, also keine dickere Oberhaut gebildet hat und wir natürlich auch noch komplett blass ins Training gehen. Die UV-Strahlung wird wegen des Klimawandels deswegen zunehmen, weil wir zum einen immer noch ein sich ausbreitendes Ozonloch in unseren Breiten haben. An den Polkappen gibt es ja so leichte Entwarnungen. Man weiß noch nicht so genau, wie die Entwicklung weitergeht. Aber das Ozonloch spielt eine Rolle. Das zweite ist, dass wir einfach viel mehr Sonnenstunden haben über die letzte Zeit. Und diese Sonnenstrahlung wird auch in den nächsten Jahren zunehmen. Und der dritte Punkt ist, dass wir ganz insgesamt über das Jahr gesehen einfach viel früher in die Freiluftsaison gehen und später rausgehen und später wieder in die Hallen zurückgehen, sodass wir auch über das ganze Jahr einfach viel mehr UV-Strahlung im Körper aufnehmen. Und da gibt es im Grunde die Big Five, wie die Dermatologen sagen, die 5 Faustregeln für jeden Sportler. Kopfbedeckung, Eincremen, Lippenschutz, helle Kleidung und möglichst Pausen und alle Trainingseinheiten oder Trainingszeiten, die man eben sich nicht bewegt, dann im Schatten sich aufzuhalten.
Was ist mit Lippenschutz genau gemeint? Das erschließt sich vielleicht nicht jedem?
Ja, ganz wichtig. Gerade die Lippen bräunen ja nicht, das wissen wir alle, aber sie sind genauso empfindlich und deswegen gibt es Lippenschutzstifte, die eben einen UV-Schutz haben. Die Radsportler zum Beispiel nutzen das regelmäßig, weil die natürlich ganz besonders exponiert sind und eigentlich nie im Schatten fahren können, sondern immer auf der Straße und die UV-Strahlung nicht nur von oben, sondern auch reflektiert aus der Umgebung, zum Beispiel vom Asphalt, dann nochmal erfahren.
Das nehmen wir also schon mal mit, die 5 Tipps. Und ich gebe euch an der Stelle nochmal einen Querverweis zur Initiative Clever in Sonne und Schatten. Das ist eine gemeinsame Aktion von der Deutschen Krebshilfe, dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen Dresden und dem Deutschen Olympischen Sportbund und weiteren Akteuren. Da geht es insbesondere um den UV-Schutz eben bei Sport und Bewegung. Da sind all diese Tipps nochmal zusammengestellt und Vereine können sich zertifizieren lassen, ihre Kompetenz unter Beweis stellen und entsprechend ihre Ehrenamtlichen schulen lassen. Jetzt haben wir schon gesagt, wir haben gewisse Risiken identifiziert. Gibt es weitere Risiken, die wir beachten müssen? Also Hitze war jetzt schon mal ein Kernbereich, der kommen wird. UV-Strahlung ist ein Bereich, mit dem wir jetzt schon kämpfen, der auch zunehmen wird. Was wird noch kommen? Du hast vorhin vielleicht Extremwetter auch schon angesprochen.
Ja, Extremwetter spielen nicht nur im Bergsport eine Rolle. Denken wir an die Gletscherspalten, die zunehmen, an das Risiko von Murenabgängen, auch außerhalb der Schneesaison und natürlich die Lawinenlagen, die zunehmen. Wir haben im Wassersport genauso Risiken, weil durch Extremwetterereignisse wie Starkregen auch Hochwasser entstehen und gerade im Wassersport gibt es dann auch länger anhaltende Risiken durch fehlende Ausstiegshilfen, fehlende Umtragemöglichkeiten, Fließgeschwindigkeiten verändern sich. Im Übrigen interessanterweise auch bei Dürrephasen, also wenn die Fahrrinne sich verengt, weil einfach weniger Wasser geführt wird in einem Fluss, in einem Gewässer, dann teilt sich diese Wasserfläche eben eine größere Anzahl an Sportlern. Also das sind dann die Kanuten unterwegs, das sind die Ruderer unterwegs, da ist dann kommerzielle Schifffahrt unterwegs, das sind kleinere Sportboote unterwegs und auch daraus entstehen dann Risiken. Und natürlich haben wir im Wassersport auch das Risiko, bei Hitze zum Beispiel, was ja auch ein Extremwetterereignis ist, dass wir beispielsweise Cyanobakterien in den Gewässern haben, also die klassischen Blaualgen, die Hautreizungen verursachen können, wenn man sie verschluckt, dann auch sozusagen Magen- und Darmprobleme verursachen können. Also man sieht also nicht nur die Outdoor-Sportler auf dem Platz, sondern auch die Wassersportler und die Bergsportler sind hier betroffen.
Man kann sich das, glaube ich, in Gänze gar nicht so vorstellen, was dieser Klimawandel alles nach sich zieht. Du hast eben jetzt schon ganz viele Aspekte aufgemacht, um es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu machen. Wie schlimm kann das Ganze für Sportlerinnen und Sportler werden, wenn die Temperatur um einen Satz X ansteigt?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, wir Sportler sind ja erstmal trainiert und haben eine gute Konstitution. Das ist erstmal ein wirklicher Schutzfaktor bei Hitze. Da haben wir einen großen Vorteil gegenüber zum Beispiel morbiden Patienten, Patienten mit Diabetes, Patienten mit gesundheitlichen Einschränkungen. Umgekehrt ist es aber so, dass gerade diese Risikogruppen, die ich gerade erwähnt hatte, zum Beispiel übrigens auch Obdachlose, die sich im öffentlichen Raum aufhalten bei Hitze, weil wir uns freiwillig ins Freie begeben. In einem Altenpflegeheim kann ich die Klimaanlage anmachen und die Jalousien zumachen. Wir als Sportler wollen ja bei einem Volkslauf, wollen ja bei einem Wochenendspiel in die Hitze raus. Also wir gehen freiwillig in das Risiko und mehr noch, wir strengen uns auch noch an. Also wir bewegen uns auch noch und produzieren selbst auch noch Wärme und 3/4 der produzierten Wärme im Körper wird eben nicht in Muskelarbeit umgewandelt, sondern in Wärme, sodass wir tatsächlich einfach mehr Hitze auch noch verlieren müssen als der normale Spaziergänger. So. Und das fällt eben zunehmend schwerer, je heißer die Temperatur ist, weil dann eben Wärme nach außen immer schlechter abgegeben werden kann. Man denkt jetzt einfach an eine Temperatur von 37 Grad, da ist es überhaupt gar nicht mehr möglich, nach außen Wärme abzugeben, weil der Körper schlicht einfach gar keine Möglichkeit mehr hat, zu schwitzen oder Temperatur zu regulieren. Und das sind dann eben so die Risikozonen, wo dann so etwas wie Hitzschlag oder andere Folgen drohen.
Jetzt haben wir ganz viele Risiken schon identifiziert. Wir werden uns auch gleich nochmal in einem Perspektivwechsel mit der Rolle der Sportverbände und Vereine dann nochmal auseinandersetzen. Aber jetzt als Quintessenz, um für mich als Sportler, als Sportlerin schon mal mitzunehmen, worauf sollte ich in den nächsten Jahren intensiv achten?
Ja, also die allerwichtigste Botschaft, die mir am Herzen liegt, ist natürlich ist die Botschaft nicht, macht keinen Sport mehr und lasst im Sommer einfach das Trikot und die Sportschuhe zu Hause, sondern es gibt Möglichkeiten, mit diesen Risiken umzugehen. Wir müssen uns einfach dessen bewusst sein und die Möglichkeiten kennen, wie wir trotz Hitze eben weiter trainieren können. Das ist so die eine wichtige Botschaft. Und die zweite wichtige Botschaft ist, viele von uns und viele der Zuhörer und Zuhörerinnen sind auch als Ehrenamtliche, als Trainer, als Übungsleiter tätig. Die besonders gefährdeten Jugendlichen und Kinder, die sind in unserer Obhut und da haben wir eine Fürsorgepflicht, weil die natürlich die Risiken noch viel weniger handeln können und noch viel weniger auch kognitiv verstehen, was mit dem Körper gerade passiert, sodass wir da ganz besonders achten sollten, dass wir diese Kinder und Jugendlichen eben nicht ganz besonders gefährden, sondern besonders schützen. Das ist so die eine Botschaft. Die andere Botschaft ist, dass wir bei Hitze, bei UV-Strahlung, bei Zecken, bei Extremwetter einfach eine ganz besondere Vorsicht haben und einfach auch vor dem Training schon oder vor dem Wettkampf schon nachdenken, was könnten wir tun? Vergessen wir nicht irgendetwas? Vergessen wir nicht unsere Kappe? Vergessen wir nicht Sonnenschutz? Haben wir unsere Wasserflasche dabei, um uns dann vor Ort dann eben nicht damit versorgen zu müssen und dann vielleicht auch ungeschützt dazustehen?
Und eine Sache, Sven, müssen wir mit Sicherheit auch noch thematisieren. Es macht wenig Sinn, mit dem Auto ins Fitnessstudio zu fahren, um sich dann aufs Fahrrad zu schwingen. Also ein gewisser Lebensstil, der sich einer gewissen Ökologie unterordnet, den werden wir alle wohl auch einnehmen müssen. Also da brauchen wir wahrscheinlich alle auch so ein bisschen Change of Mindset.
Ja, super spannend. Man hört zunehmend den Begriff der sogenannten Co-Benefits. Das heißt nichts anderes, dass wir etwas tun können und zwei Dinge bewirken können. Also indem wir zum Beispiel mehr uns bewegen, mehr Fahrrad fahren, indem wir uns gesünder ernähren und so weiter. Da schützen wir nicht nur die Umwelt, weil wir einfach viel weniger CO2 produzieren. Stichwort fleischarme Ernährung, gesunde Ernährung, Fahrradfahren statt Autofahren und so weiter. Sondern wir tun auch etwas für unsere Gesundheit. Und das sind diese Co-Benefits, also zwei Dinge bewirken mit einer Hand.
Wir wollen die Perspektive jetzt mal wechseln und uns den Blick von oben ein bisschen anschauen. Was können Verbände, Sportvereine tun, um SportlerInnen, aber auch offizielle Zuschauer, wer auch immer zu so einem Sportevent oder zur Sportveranstaltung gehört, zu schützen?
Ja, das ist die Botschaft der Verbände, des DOSB, aber auch der Sportverbände und der Sportvereine. Eben nicht ausschließlich zu sagen, okay, diese Risiken, die wir kennen, sind Risiken der Athleten. Die sollen sich bitte darum kümmern. Was kümmert mich, ob der Athlet sich schützt, ob er etwas zu trinken dabei hat und so weiter. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen, ist die Devise und das Stichwort ist die sogenannte Verhältnisprävention. Verbände und Vereine stehen in der Verantwortung, ihre Athleten zu schützen. Das kennt man übrigens aus dem Arbeitsschutz schon seit Jahrzehnten. Dort ist es genau geregelt, dass der Arbeitgeber bei Risikosituationen wie zum Beispiel 35 Grad für den Dachdecker auf dem Dach, 40 Grad als Straßenarbeiter, als Asphaltleger im Tiefbau, dass ich als Arbeitgeber verantwortlich bin dafür, diese Arbeitnehmer zu schützen. Und diese Erkenntnis setzt sich zunehmend jetzt auch im Sport durch, zu sagen, wir als Verein können eine ganze Menge tun, etwas vorzubereiten, Athleten zu schützen, ohne dass der Athlet irgendetwas dazu beitragen muss, kann ich ja zum Beispiel eine Trainerbank beschatten, kann ich ja zum Beispiel zusätzliche Pausen einführen, kann ich ja zum Beispiel meine Volksläufe in den Abend oder wie es andere Nationen mittlerweile machen, in die Nacht verlegen, also durch verhältnispräventive Maßnahmen die Athleten in ihrer Gänze zu schützen. Das ist der Hebel, den die Vereine und die Verbände zunehmend erkennen und auch nutzen.
Bleiben wir gleich mal dabei, da würde ich doch die besondere Zielgruppe der WettkampfleiterInnen und SchiedsrichterInnen vielleicht auch nochmal ins Boot holen wollen, denn die gehören ja schließlich zum Sport auch mit dazu. Müssen wir uns dran gewöhnen, dass wir vielleicht zum Beispiel bei Fußballspielen oder beim Beachvolleyball draußen am Strand häufiger Pausen einlegen müssen und sagen müssen, okay, jetzt wirklich Trinkpause oder Sonnencremepause?
Ja, das ist ein tolles Beispiel. Niederschwellig mit geringem Aufwand einzuführen, einer Maßnahme, die eben allen nützt. Im Fußball ist man dort relativ weit. Dort gibt es sogar die Unterscheidung zwischen Abkühlpausen und Trinkpausen. Und der Schiedsrichter weiß ganz genau, nach welchem Regelwerk, nach welchen Kriterien werde ich diese Pausen jetzt einsetzen. Bei diesem Spiel am Wochenende, wo die E-Jugend bei 35 Grad hier auf dem Platz 1,5 Stunden verbringen muss. Und deswegen sind diese Regelungen auch so wichtig, dass sozusagen die Verantwortung und der eben nicht dem Schiedsrichter überlassen wird und er am Schluss der Buhmann ist, der vielleicht ein Spiel unterbricht, vielleicht sogar absagt, aufgrund eines drohenden Gewitters das Spiel unterbricht, sondern Regelwerke, die ihn unterstützen, dabei zu sagen, hör zu, das sind die offiziellen Regeln, zum Schutz der Athleten machen wir jetzt genau das. Das ist transparent und für die Vereine und für die Sportler dann auch nachvollziehbar. Also dieser Rahmen, den die Verbände mit ihrem Regelwerk zum Beispiel, aber auch mit irgendwelchen Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Beschattung von Trainerbänken oder die Pause in die Kabinen zu verlagern und so weiter, eben schaffen können, um eben die Gänze der Athleten zu schützen.
Runden wir das Ganze nochmal ab. Jetzt haben wir im ersten Teil unserer Betrachtung so ein bisschen die SportlerInnen angeschaut, im zweiten Teil der Betrachtung so ein bisschen die Offiziellen. Jetzt versuchen wir das mal in den Einklang zu bringen. Was können SportlerInnen gemeinsam mit Sportorganisationen zur Bekämpfung des Klimawandels tun, um eben diese Risiken, die wir die kommen werden in der Zukunft, vielleicht zu minimieren oder ein Stück weit rauszunehmen aus dem Sport.
Genau, also wir machen jetzt den Schritt, den du vorhin schon angekündigt hattest. Wir reden die ganze Zeit über Klimaanpassung. Was können wir tun, um uns zu schützen? Jetzt reden wir über das Thema Klimaschutz. Natürlich ist der Sport als Organisation und alle Sportler, die wir alle unseren Sport betreiben wollen, nicht nur die Leidtragenden, sondern eben auch die Mitverursacher des Klimawandels. Es gibt eine schöne Studie des Deutschen Olympischen Sportbundes, der das mal für Großereignisse berechnet hat. Wie hoch ist denn der CO2-Anteil der An- und Abreise bei Großveranstaltungen? Und das meiste CO2 wird produziert durch die Anreise der Fans, also die sogenannte Fanmobilität. Und da gibt es natürlich Hebel, um das ein bisschen zu steuern. Wenn ich in Mannheim hier in die SAP-Arena fahre zum Spiel der Mannheimer Adler oder zu den Rhein-Neckar-Löwen, dann nutze ich die Freifahrt im ÖPNV, die auf der Karte einfach mit inkludiert ist. Aber wenn ich dann am Eingang stehe und die Schranken sehe, da stehen dann eben dann reihenweise die SUVs, wo dann ein oder zwei Fans dann eben anfahren. Und da gibt es Hebel, ja. Also warum kann ich zum Beispiel als Veranstalter nicht sagen, okay, nicht jeder kann mit ÖPNV anfahren, aber wer zu viert kommt, der darf hier in der ersten Reihe parken und steigt aus und ist direkt in der Halle. Und wer eben alleine anfährt, der kriegt eben den Parkplatz Nummer 17 ganz hinten in der Ecke und muss dann eben ein bisschen weiterlaufen. Einfach so, so ein kleiner Push, kleine Motivation zu sagen, hey, warum nehme ich eigentlich nicht meinen Nachbar mit? Warum fahren wir eigentlich nicht gemeinsam? Und sparen, Co-Benefit übrigens, ja, nochmal Benzin und Parkgebühren, die ja manchmal auch erheblich sind.
Ja, und Co-Benefit natürlich auch, die Fans bewegen sich ein bisschen, denn wir wollen ja schließlich, und das haben wir ja in den vorangegangenen Folgen auch immer wieder herausgearbeitet, die ganze Bevölkerung, die ganze Population ja in Bewegung bringen zur Gesunderhaltung. Also ich nehme mit, Risiken treten mit dem Klimawandel auf, Hitze beispielsweise, Extremwetterlagen, wir haben das eben ausführlich besprochen. Wir haben auch besprochen, was wir dagegen tun können. Wir wissen, dass die Sportverbände, SportlerInnen gemeinsam auch mit den Regelwerken schon einiges machen. Und ich kann einfach nur auf die Ressourcen verweisen, die wir mit dieser Folge zur Verfügung stellen möchten. Denn wer mehr über das Thema Sport und Klimawandel erfahren möchte, dem empfehle ich als erste Anlaufstelle vielleicht die Websites der respektiven Landessportbünde, die für euer Bundesland meistens schon wertvolle Informationspakete geschnürt haben. Zudem schaut gerne mal beim Think Tank Sportainable vorbei, der sich der nachhaltigen Sportentwicklung widmet, auch mit einer ganz tollen Themenübersicht dazu. Das geht auch weit über das Thema Klimawandel hinaus, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Die Denkfabriken Move for Sustainability und Sports for Future, die widmen sich genauso der Nachhaltigkeit rund um den Sport, und natürlich auch der Deutsche Olympische Sportbund hat Ressourcen für euch, insbesondere auf der Landingpage Klima, Gesundheit und Sport. Die ganzen Links packen wir euch wie immer in die Folgenbeschreibung dazu. Vielen herzlichen Dank, Sven, für diese Insights, die uns weitergebracht haben und einen Ausblick gegeben haben auf das, was der Klimawandel uns so vor die Füße schmeißt. Schön, dass du auch gesagt hast, weiterhin sportlich aktiv bleiben. Ich denke, das in unserem aller Sinne, aber eben mit einer entsprechenden Vorsicht dabei. Sven, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, super gerne. Du siehst, an allen Ecken und Enden tut sich etwas und alle bemühen sich, dass wir weiter unseren tollen Sport betreiben können. Danke für das Interview.
Damit beschließen wir diese Ausgabe von Gesund in Sport Deutschland. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Abonnements, wenn euch die Folge gefallen hat. Bleibt sportlich und gesund in Sport Deutschland. Tschüss und auf Wiederhören.
Gesund in Sport Deutschland ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes. Redaktion Konstanze Garwin und Vivien Graf. Host Daniel R. Schmidt.